Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerli zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und mir gegenüber sitzt heute in einer inoffiziellen Außenstelle des Tagesspiegels Susanne Fiedentus und ich freue mich ganz doll darüber. Hallo Frau Fiedentus.
Hallo lieber Herr Fechner.
Ich freue mich, dass Sie sich mittlerweile zum dritten Mal für diesen Podcast die Zeit nehmen und das war mal so einen kleinen Rückblick vielleicht wagen. Erstmal ganz kurz eine Frage an Sie jetzt vielleicht. Was macht guten Bildungsjournalismus aus?
Das kann ich nicht so richtig beurteilen, ehrlich gesagt. Ich kann nur sagen, was mir wichtig ist.
Bitte.
Mir ist wichtig, möglichst viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen, möglichst die Bandbreite im Auge zu halten und auch in allen, also keinen Bezirk zu vernachlässigen, keine Schulform zu vernachlässigen, wobei ich gleich sagen muss, ich mache, da habe ich Lücken. das geht mir so wie vielen anderen auch, dass die berufliche Bildung leider immer zu kurz kommt. Aber ansonsten würde ich sagen, das Wichtigste ist tatsächlich jeden Tag die Ohren offen zu halten.
Hm. Ich wollte gerade fragen, wie macht man das? Wir haben in Berlin 923 Schulen. Sie hatten das gerade gesagt, man muss irgendwie die Breite überblicken. Wie bekommt man das zumindest hin, einen repräsentativen Überblick vielleicht zu haben? Wenn man jetzt nicht permanent mit 923 Schulleitungen telefoniert. Mhm.
Naja, ist natürlich in Berlin eine gewisse Erleichterung, dass wir eigentlich sehr gute Verbände und Vereine haben von den Schulleitungen der verschiedenen Schulformen. Das hilft natürlich schon, weil wenn ich eben mit Herrn Zimmerschied spreche für die Sekundarschulen, dann weiß ich zumindest, dass Herr Zimmerschied regelmäßig seine Treffen hat und dass er relativ gut weiß, was auch die anderen Sekundarschulen umtreibt. Wobei natürlich er aus eigener Erfahrung dann eher die mit gymnasialer Oberstufe vielleicht bei ihm präsenter ist, aber zumindest ist er ja auch einfach qua Amtes für alle Sekundarschulen da. Die Gemeinschaftsschulen haben noch nicht so einen starken Stand. Klar, die haben auch bisher weniger Zeit gehabt, sich da zu finden, sind auch weniger, klar. Die Gymnasien sind traditionell sehr gut vertreten durch die Vereinigung der Oberstudiendirektoren. Also man kann mit Hilfe dieser Verbände kommt man ganz gut rum. Allerdings ist es dann auch, wenn jetzt wie bei den Grundschulen jahrelang kein starker Vorsitzender ist, dann merkt man, wie schwierig es ist, einen Einblick zu haben, weil so viele Grundschulleitungen inzwischen neu sind oder kommissarisch sind und nichts sagen dürfen oder glauben, nichts sagen zu dürfen. Also es ist gar nicht so einfach, natürlich einen Überblick zu haben, aber oft wird man einfach auch von einem Thema zum anderen getragen und kommt gar nicht dazu, mal zurückzutreten und zu überlegen, habe ich jetzt alle gefragt? Mhm. Es ist einfach so viel los, dass man, es ergibt sich eins aus dem anderen.
Mhm. Das stelle ich tatsächlich auch mal wieder fest. Also man hat so eigentlich so feste Themen, Rhythmen, die sich im Laufe des Jahres irgendwie immer wieder widerspiegeln. Also seit jetzt im Moment haben wir gerade die Frage der Übergänge von Klasse 6 zu 7, die Zugangsbescheide, die ja zuverlässig einmal im Jahr kommen. Und genauso gibt es halt ein paar andere Themen, die zufällig jedes Jahr wiederkommen. Aber da ist zwischendurch ist irgendwie so ein steter Strom an Themen, die immer wieder reinkommen. Und da frage ich mich auch selber regelmäßig, wie kriegt man da den Überblick, beziehungsweise wie kriegt man da auch eine sinnvolle Arbeitsstruktur rein?
Also ich glaube, von Arbeitsstruktur kann eigentlich gar keine Rede sein, weil man einfach immer rennt man immer den Themen hinterher. Es ist brennt ständig die Luft. Mhm. Ja.
Hurra, hurra, die Schule brennt. Um mal zu zitieren. Wie schließt man denn, oder wie schließen Sie denn für sich so einen gewissen Bias vielleicht aus, dass man merkt irgendwie, okay, ich fühle mich beispielsweise zu einer Schulform oder zu einem Bezirk irgendwie, der zieht mich irgendwie mehr, aus welchen Gründen auch immer. Wie kommt man da, wie schließen Sie das aus?
Dass man jetzt so immer sich nur auf eine und dieselbe Thematik stürzt oder so?
Nee, also vielleicht auch bezirksweise. Also ich mache mal ein Beispiel. Ihr kennt das von mir aus Pankow. Ich bin ja aus Pankow und da natürlich auch relativ viel unterwegs. Insofern ist das natürlich die Perspektive, die mir ein Stück weit am nächsten liegt. Wo ich einfach immer wieder merke, okay, ich muss mir halt auch Perspektiven von außerhalb Pankows logischerweise draufholen. Jetzt sind Sie keine Elternvertreterin eines bestimmten Bezirks, sondern sind sozusagen für Gesamt-Berlin zuständig. Aber es gibt ja auch, ich sag mal, sowohl Themen als auch Schulformen, als auch einzelne Akteure, die sich vielleicht sozusagen besser in die öffentliche Wahrnehmung bringen können.
Ja, klar, man merkt dann plötzlich und unerwartet bei manchen Themen, da habe ich jetzt eine Leerstelle. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich jetzt anrufen kann, zum Beispiel, um in Spandau oder mir ein Bild zu machen. Und ich bin da natürlich dankbar, oder zum Beispiel Marzahn-Hellersdorf ist auch nicht so auf meiner Landkarte, weil ich einfach dort keine Freunde habe, weil es auch weit weg ist und dort auch wenig, also aus Marzahn-Hellersdorf zum Beispiel gibt es jetzt auch keine Schulleitungen, leider, die sich in irgendwelchen Verbänden zum Vorsitzenden wählen lassen. Das heißt, auf diese Weise sind die automatisch nicht so präsent. Aber glücklicherweise gibt es ja zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf den Herrn Heise, Norman Heise, als Landeselternsprecher, der ja aus Marzahn-Hellersdorf kommt und der praktisch dafür steht, dass man, wenn man ihn etwas fragt, dass er immer auch Marzahn-Hellersdorf mitdenkt, ja. So muss man einfach mit Hilfe von einzelnen Schulleitern, einzelnen Elternvertretern, einzelnen Schülern, jetzt zum Beispiel Landesschülersprecher lange Zeit war Ortschun Ilter, der war aus Reinickendorf, so. Das heißt, man hat letztlich dann nach vielen, vielen Jahren, ich mache das jetzt seit 30 Jahren jetzt diesen Bereich, also in diesen 30 Jahren hat es sich eben schon entwickelt, dass man irgendwie doch aus jedem Bereich so einen Menschen des Vertrauens hat, die man dann fragen kann und Brücken bauen kann. Und das macht ja eben so Spaß, ja, dass man, dadurch, dass man so lange dabei ist, so viele, viele Brücken bauen kann und immer einem irgendjemand einfällt, den man fragen kann aus jedem Bezirk. Das ist einfach unheimlich schön.
Das ist wahnsinnig viel Netzwerkarbeit.
Ja, sehr, sehr viel eigentlich nur. Und das ist ja das Schöne. Also ich mache halt unheimlich gerne mit ohne dass ich darauf anlege, es ergibt sich einfach alles und das ist so schön.
Lassen Sie uns mal sozusagen jetzt von der Perspektive wegkommen, mal so ein bisschen aufs Inhaltliche gucken. Die Legislatur endet jetzt, es war eine relativ chaotische Legislatur, unter anderem mit einem Senatswechsel zwischendurch. Dadurch hat sich auch die Bildungssenatorin verändert, wir hatten jetzt in den letzten 4 Jahren irgendwie 3 Bildungssenatorinnen. Und genau, jetzt würde ich mal so ein bisschen Richtung Ende der Legislaturperiode gucken, was jetzt passiert ist, was gelungen ist vielleicht, auch was vielleicht noch nicht so gelungen ist. Ich sag mal so, die Hauptthemen auch in der öffentlichen Wahrnehmung waren eigentlich in den letzten Jahren Schulplätze schaffen, Lehrkräfte gewinnen und Bildungsqualität steigern. Was davon ist aus Ihrer Sicht gelungen? Oder in welchen Teilbereichen sind Sachen gelungen?
Na, man kann jetzt ganz schlecht sagen, also wer hat was hingekriegt, weil ich jetzt zum Beispiel sage, ja, die Sache mit den Schulplätzen, die Schulbauoffensive, die ist ja tatsächlich gut, ja, aber die kommt ja noch aus der vorvorletzten Legislatur, die ist ja 2015 beschlossen worden, 2016 ist sie angefangen worden. Insofern hat sozusagen die SPD, die CDU, die nach 28 Jahren der SPD gefolgt ist, hat natürlich sozusagen in manchen Bereichen Glück, in anderen Bereichen Unglück. Unglück hat sie, was das Erbteil anbelangt, denn des Lehrermangels, weil einfach 20 Jahre lang in Berlin nicht verbeamtet wurde. Und es fällt eben eigentlich der CDU-Senatorin bis heute auf die Füße, obwohl die CDU ja vehement für die Verbeamtung war, nur die konnte halt nichts machen, so. Das heißt, da hat sie das negative Erbe auszubaden, ja. Aber was zum Beispiel die Schulbauoffensive anbelangt, da hat die CDU jetzt ein gutes Erbe sozusagen, was sie nutzen kann. Und wenn jetzt immer noch 22.000 oder 24.000 Schulplätze fehlen, dann liegt das eben tatsächlich nicht an einer politischen Fehlentscheidung, sondern darin, dass einfach so viele Geflüchtete hinzugekommen sind, Zuzüge und Geflüchtete, dass eigentlich genauso viele Plätze, wie geschaffen wurden dann immer auch von den Geflüchteten oder von den Zuzügen sozusagen benötigt. Ja, da kann man ja auch keinen den Vorwurf draus machen. Und da der Schulbaustaatssekretär Thorsten Kühne eigentlich nach allem, was ich höre, das Optimale rausholt aus den Strukturen, kann man da eigentlich sagen, ja, das läuft sozusagen in dem Bereich gut.
Also das finde ich tatsächlich auch ganz interessant. Also ich würde das ähnlich sehen wie Sie jetzt. Da gibt es eine wirkliche Qualitätsverbesserung im Bereich der Schulbauoffensive durch den aktuellen Staatssekretär. Ich finde es aber trotzdem wirklich immer wieder bemerkenswert und wirklich sehr berlinerisch, wie viele Behörden in diesem Bereich Schulbau irgendwie unterwegs sind oder im Bereich äußere Schulangelegenheiten, alle, was irgendwie dazugehört. Das ist ja ein riesen Kuddelmuddel eigentlich.
Ja.
Was auch nicht durchschlagen wird, irgendwie so richtig, ne?
Vor allem, man hat es ja kommen sehen. Ich meine, und es gab ja damals vor 10 Jahren, als die Schulbauoffensive begann, sind ja auch verschiedene Parteien, viele Parteien auch nach Hamburg gefahren, nach München gefahren und waren ja eigentlich wild entschlossen, den guten Vorbildern aus München oder aus Hamburg nachzueifern. Da wurde wirklich viel diskutiert, aber man hat sich eben nicht aufraffen können, da den Hamburger nachzukommen, dem Hamburger Vorbild nachzueifern. Und es ist schwer zu sagen, wer jetzt recht hatte, ja, aber ich muss sagen, wenn man sieht, dass hier 12 Bezirke irgendwie vor sich hin murksen und das Geld aber hinten und vorne nicht reicht, und da die Schulreinigung und dort die Renovierungen und dort der Neubau. Und wenn man dann eben sieht, dass in Hamburg das alles in einer einzigen Behörde geht, ja, muss man sich fragen, gut, Hamburg hat zwar nur halb so viele oder 2/3 so viele Schüler, aber es ist so viel Reibungsverlust, den man dort nicht hat, ja. Aber gut, das ist wahrscheinlich nichts mehr zu tun, nichts mehr zu ändern. Berlin ist so angelegt, aber das ist schon natürlich ein Desaster. Und man sieht ja in Hamburg, wie es besser geht.
Also was mir neulich wieder in den Sinn gekommen ist oder in Erinnerung gekommen ist, wenn man so über Schulbau nachdenkt, dann gehören ja auch immer zwangsweise natürlich die Schulaußenanlagen dazu, also die Schulhöfe. Und das ist ja auch wieder eine andere Behörde, die dann dafür zuständig ist. Also macht ja nicht das Schulamt, macht das Straßengrünflächenamt. So, und wenn ich mir das überlege, wir hatten mal bei uns irgendwie an der Grundschule die Diskussion um Klettergerüst. Das wurde halt abgebaut und dann sollte irgendwie Neues beschafft werden, kam aber nicht. Und am Ende hat er irgendwie diese gesamte Schulgemeinschaft mit 3 verschiedenen Behörden und 3 Fördertöpfen gekämpft, dass da irgendwann wieder ein Klettergerüst steht. Wo ich halt denke, so, das ist doch Wahnsinn. Also ein Klettergerüst, 3 Behörden.
Ja, das ist grauenhaft. Man sieht es ja auch genauso, auch im Bereich der Nicht-Kita-Kinder oder auch im Bereich der Jugendlichen ohne Abschluss. Beide Problemgruppen sind in Hamburg einer einzelnen Behörde zugeordnet und in Berlin eben praktisch in 12, 13 verschiedenen, also 12 Bezirke, 12 Schulämter, 12 Jugendämter, sind eigentlich schon 24 Ämter, plus die Senatsverwaltung, also eigentlich 25 Behörden, haben die Aufgabe, dass die Nicht-Kita-Kinder, die Kinder, die keine Kita besuchen, zumindest zu einem Sprachtest kommen mit 4 Jahren, weil es ja eine Gesetzespflicht gibt. Und dieses Nebeneinander von 25 Behörden führt dazu, dass es ja seit 20 Jahren gesetzlich geregelt ist und nicht erfolgt. Und das ist ja ganz grauenhaft. Eigentlich muss man ja nicht mehr wissen als das. Ja, ja.
Gab es da eine Verbesserung? Also wir haben ja in dieser Legislatur jetzt, also insbesondere in den letzten 3 Jahren, sehr intensiv über diese Gesetzesanpassung diskutiert, die jetzt von der Koalition als Kita-Chancenjahr subsumiert wird in der Kommunikation. Aber ist dadurch tatsächlich was im Ergebnis besser geworden?
Also bisher ja nicht, weil diese Datenschutzfragen, also es war ja allein schon ein Riesenproblem, den Kindern, die jetzt irgendwie 4 Jahre alt sind, oder 3, sie haben mit 3 Jahren sollen die ja jetzt dieses Kita-Gutschein zugeschickt kriegen, ja. Allein dieses datenschutzrechtlich das alles hin machen zu dürfen, ja, das ist ja schon ein Riesenaufruhr gewesen. Es hat ja Jahre gedauert eigentlich. Und ich habe mir sagen lassen, also auch von Leuten, die es nicht gut mit der CDU meinen, gesagt, dass aber Staatssekretär Lieke sich wirklich ein Bein ausgerissen hat, um dieses Kita-Chancenjahr hinzukriegen. Aber das Brett ist dermaßen dick durch diese ganzen Datenschutzregelungen und diese vielen Behörden und so. Ich denke schon aber, dass es da jetzt einen Fortschritt gibt. Nur der Fortschritt ist eben auch hier wieder eine Schnecke, ja. Also der Gedanke, wenn man schon keine Kita-Pflicht hat, dann zumindest den Leuten das sozusagen auf dem goldenen Tablett zu servieren, das ist ja immerhin schon besser, als es vorher war.
Also durch die Zusendung der Kita-Gutscheine, ja, die dann ja, halt automatisch ja, stattfinden.
Ja, das ist der Fortschritt. Aber also ich meine, dass im Grunde genommen muss man sagen, dass eben bundesweit nicht funktioniert, dass es funktioniert nur in Hamburg. Dass die Kinder ein Jahr vor der Kita in der Schule sind oder in der Förderung sind, das funktioniert nur in Hamburg, ausschließlich, ja. Und da muss man sich überlegen, ob nicht der Berliner Landesregierung gut beraten wäre, mal eine Bundesratsinitiative zu machen, Richtung auch Grundgesetzänderung, dass man das Elternrecht so weit aushebelt, dass man eben eine Kita-Pflicht wie in Frankreich hinbekommen kann. Ich glaube, anders geht's nicht mehr.
Okay. Ich würde mal einen kurzen Themensprung machen, also Bildungsqualität. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Wir haben jetzt ja seit wie vielen Jahren mittlerweile irgendwie immer so ein bisschen entweder die rote Laterne oder die dunkelorange, also den letzten oder vorletzten Platz. Haben wir da Fortschritte gemacht in den letzten 3 Jahren aus Ihrer Sicht? Also es wurde viel darüber geredet, über Bildungsqualität, aber haben wir wirklich Verbesserungen?
Also die letzten Vergleichsarbeiten für die Achtklässler sind ja wieder ein Desaster. Es ist nicht schlechter geworden, aber es kann ja eigentlich auch nicht schlechter werden. Also es sind jetzt immer noch 72% der Sekundarschüler, 8. Klasse, sind unterhalb des Mindeststandards. Also die sind kurz davor, praktisch lebensuntüchtig zu sein. Ne? Es sagt ja, die Definition ist ja, wer auf dieser untersten Kompetenzstufe ist, also die Kompetenzstufe 1, bundesweite Regelung, heißt unter dem Mindeststandard. Und das zuständige Institut sagt, das bedeutet praktisch, dass die Chancen, dass derjenige oder diejenige bis zur Klasse 10 das Rüstzeug hat für ein eigen selbstbestimmtes berufliches Leben, ist ganz gering. Und das gilt immerhin für 72% der Sekundarschüler. Das ist eben immer noch so. Es gibt ein paar Daten, die besser geworden sind, ich glaube, was die Lesefähigkeit anbelangt, aber das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil ja die Vergleichsarbeiten nicht auf einen Vergleich so unter den Jahren angelegt sind, sondern nur eben für den einzelnen Lehrer Rüstzeug sein sollen oder für eine Schule, zu gucken, wo fehlt was. Das heißt, aber ich kann ja auch nicht erwarten, dass es besser wird, wenn Jahr zu Jahr die Zahl, der Anteil der Kinder nicht deutsche Herkunftssprache steigt. Der steigt ja von Jahr zu Jahr. Dann kann der, und wenn die Kinder zu Hause kein Deutsch sprechen, dann kann ich ja noch so viel reformieren. Es kann ja dann nicht besser werden. Das kann ich ja dann nicht der jeweiligen Partei anlasten.
Wobei ja die mangelhaften Sprachkenntnisse nicht nur bei Schülerinnen nicht deutscher Herkunftssprache vorhanden sind. Sondern diese Kompetenzverluste, die haben wir ja in allen Kohorten, nenne ich es jetzt einfach.
Klar, da kommt natürlich Social Media dazu. Aber natürlich spielt das eine Rolle, ob zu Hause Deutsch gesprochen wird oder nicht. Das ist ja logisch. Also
definitiv.
Ja, so. Und das ist ja eben auch so, dass der Anteil der Kinder nicht deutsche Herkunftssprache, die Kita nicht besuchen, ja auch viel größer ist, noch zu einem Überfluss, als der Anteil der Kinder deutscher Herkunftssprache, die Kita nicht besuchen. Insofern, sozusagen, da kann man eigentlich nicht erwarten, dass es besser wird. Ja, woher denn? Also es gibt keine vernünftigen Grundschullehrer. Die Zahl der Kinder ohne deutsche Muttersprache wächst. Da kann ich ja mich zu Tode reformieren. Ich kann ja dann nicht besser werden. Es sei denn, ich würde jetzt, keine Ahnung, Einzelunterricht verhängen oder alle Klassenstufen auf 10 Kinder reduzieren oder sonst was. Ich meine, ja.
Welchen Eindruck haben Sie denn, was die Personalabdeckung betrifft im Moment in den Schulen? Also wir haben jetzt zuletzt die Zahl bekommen, also es gab ja das letzte Mal vor 3 Jahren die Zahl, die wird auch gleich im Vergleich angenommen, da hieß es, uns fehlen 1000 Lehrkräfte. Mhm. Das war ja sozusagen bei Amtsübergabe von Frau Busse an die jetzige Senatorin. Jetzt zuletzt war die Aussage der Bildungsverwaltung, wir haben nur noch 200 offene Lehrkräftestellen. Mhm. Wie gucken Sie denn da drauf?
Na gut, das ist ja nun ein offenes Geheimnis.
Haben wir da wirklich einen Personalzuwachs?
Nein, das ist ja ein offenes Geheimnis sozusagen, dass das kosmetisch ist, ja. Dass eben Stellen einfach abgebaut wurden. Oder besser gesagt, es wurden Stellen nicht abgebaut, sondern Stellen kamen in einen großen Topf, der dann von der Schulaufsichten verteilt werden darf. So, das heißt, es gibt objektiv gab es Verlagerungen, vor allem wurden ungefähr, glaube ich, 300 oder keine Ahnung, 250 Stellen dadurch sozusagen kosmetisch gewonnen. Nicht nur kosmetisch, sondern tatsächlich, dass eben Referendare mehr arbeiten müssen. Aber da sagt die Senatorin nicht zu Unrecht, dass Berlin eben trotz des eklatanten Lehrkräftemangels es sich geleistet hat, dass die Referendare in Berlin am wenigsten sozusagen im ganzen Bundesgebiet sozusagen arbeiten konnten. Gut, wenn ich jetzt sage, okay, das Defizit ist gesunken auf nur 200, dann liegt es eben nicht daran, dass jetzt so viele tolle neue Lehrer ausgebildet wurden, sondern daran, dass die Referendare mehr arbeiten müssen und dass man Schulen Stellen weggenommen hat. Und jetzt gibt es so, jetzt wurden mit der GEW verhandelt, dass 300 Stellen neu geschaffen werden müssen, indem die im Brennpunkt die Grundschulklassen kleiner werden. Dadurch ist das Defizit jetzt schon von 200 auf ungefähr 600 gestiegen. Das heißt, es sind so ein paar, wenn ich ein paar Stellschrauben drehe, dann wächst oder sinkt das Defizit. Das ist eigentlich, ich würde mal sagen, das ist irrelevant schon fast. Unterm Strich haben wir einen eklatanten Lehrermangel und basta.
Okay, also personell hat sich an sich erstmal nichts verändert, sondern ist einfach rechnerisch anders dargestellt.
Es ist, aber klar, es gibt 300 mehr Stellen, weil die Referendare mehr arbeiten müssen. Ich finde das auch richtig, weil es ist nicht schön, aber Berlin kann sich ja nicht leisten, dass Referendare weniger unterrichten als im Bundesgebiet.
Wir haben jetzt auch seit mehreren Jahren, da hat die Koalition auch nicht nur ein bisschen, sondern relativ viel gemacht, die Diskussion über Mathebänder und Deutschbänder, beziehungsweise Mathebänder und Lesebänder. Wie ist Ihr Eindruck? Kommen wir da an der Stelle wirklich voran mit der Umsetzung, mit der Einführung?
Also ich höre von den Schulen schon, dass sie das machen, dass sie das auch Überzeugung machen. Also weil ja das Beispiel Hamburg hat ja gezeigt, dass die Lesebänder und Mathematikbänder was bringen.
Also ich frage Sie jetzt deshalb, weil Sie ja sozusagen den breiteren Überblick insgesamt nochmal haben. Und vielleicht auch nochmal sozusagen eine Perspektive von außen. Also wenn ich jetzt jemanden aus der Bildungsverwaltung fragen würde, würde ich vermutlich eine andere Antwort bekommen als von Ihnen jetzt.
Nein, ich habe jetzt wirklich von Schulleitern gehört, dass sie den Eindruck haben, dass dieses konsequente Leseband etwas bringt. So. Nur leider hat ja wiederum der Lehrermangel dazu geführt, dass wir das Mathematikband oder auch das Leseband nicht flächendeckend hatten, sondern erstmal nur in den Startchancenschulen, ja, in den Schulen vom Startchancenprogramm. Aber das ist, glaube ich, schon so, dass da ist ja auch die Wissenschaft sich einig, ja, zumindest in weiten Teilen ist die Wissenschaft sich einig, plus das Hamburger Beispiel, dass Mathematik und Deutschbänder was bringen. Es ist eben nur so schade, dass Berlin eben alles 5 bis 10 bis 20 Jahre später macht als Hamburg.
Dann haben wir noch ein paar Jahre, bis wir da sozusagen ankommen.
Ja.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, wir hatten jetzt zum Jahr 2023 ja nicht nur den Senatswechsel, sondern auch einen Parteifarbenwechsel in der Bildungsverwaltung mit einer neuen Prioritätensetzung. Aus Ihrer Sicht jetzt, wo konnte sich die Senatorin die aktuelle durchsetzen und wo wurde sie vielleicht durch den Koalitionspartner, da steht auch schon wieder so eine Wertung drin, aber gebremst sozusagen in ihrer Programmatik? Wo war man sich einig, wo nicht?
Wo war man sich einig, wo nicht? Also, ich meine, es gab eine Einigung, dass das Probejahr wegfallen sollte.
An den Gymnasien.
Waren Sie jetzt darauf hinaus? Gut, das wollte ja, das war ja auch, war ja auch von Rot-Rot-Grün eigentlich gewünscht. Und die Senatorin hat gesagt, okay, ja, die SPD ist damit reingegangen eigentlich in die Koalition. Dann hat sie gesagt, ja, machen wir, aber stattdessen muss dann irgendwie eine andere Hürde kommen, weil sonst werden ja langfristig die Gymnasien zu Sekundarschulen, wenn es keine Art von Filter gibt, weil ja sonst hat man nicht mehr das Potenzial, dass man tatsächlich das in Gymnasien eine Studierfähigkeit nach 12 Jahren erreichen kann. Okay, und dann hat sie diese Hürde mit dem Probeunterricht eingebaut. Und das hat sie so gemacht, wie sie wollte. Ja, da konnte die SPD, glaube ich, auch nicht viel machen dann. Also die SPD hat sich ja noch nicht mal durchsetzen können in der Koalition, dass man wenigstens eine Pilotierung der Aufgaben hatte. Und das fand ich eben schon merkwürdig, das habe ich auch bis heute nicht richtig verstanden. Nachdem nun der erste Jahrgang durch war und das so eklatant eigentlich abgeschlossen wurde, dass eben nur 2% diesen Probeunterricht bestanden haben, hätte ja Klein Fritzchen sich schon denken können, dass man als Konsequenz jetzt also eine Pilotierung, also dass man die Aufgaben eben vorher eben mal checken lässt von einer Vergleichsgruppe, um sicherzugehen, dass die Aufgaben irgendwie was mit der Realität zu tun haben. Und dass man das auch im zweiten Jahr nicht gemacht hat, ist eben merkwürdig. Und da, da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die SPD da so besonders am Ball war. Wahrscheinlich war auch dann schon die Kommunikation nicht mehr so gut. Ich glaube einfach auch, dass eine Menge Vertrauen zwischen der SPD und der CDU verloren gegangen ist, dadurch, dass eine Menge durchgestochen wurde von der Verwaltung an die SPD, dass dadurch auch diese Stabsstelle, die gedacht war für die Politik, für politische Bildung, diese Stabsstelle wurde ja praktisch von der SPD verunmöglicht. Also hat die SPD der CDU richtig ein Bein gestellt, ja. Und das war wahrscheinlich schon eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung. Und ich glaube, dadurch ist eben auch letztlich das Band irgendwie zerschnitten worden oder zumindest war nicht mehr besonders intakt zwischen der CDU und der SPD. Und dann hat die SPD zwar immer geschimpft, sie kriegt gar nichts mehr mit. Aber ich meine, nach der Vorgeschichte in Sachen politische Bildung kann man auch nicht erwarten, dass jetzt die CDU noch auf Kuschelkurs ist.
Was ist denn aus dem Religionsunterricht geworden, den man eigentlich einführen wollte. Das ist ein bisschen sagen und klang,
das abgehört. Das war eine ziemlich peinliche Geschichte, weil das war eigentlich so eine Art Zugeständnis, also vermute ich jetzt mal, so ein Zugeständnis, dass es überhaupt in diese Koalitionsvereinbarung reinverhandelt wurde von der CDU. Das lag sicherlich daran, dass Kai Wegener seinen alten irgendwelche SPD-Leuten, CDU-Leuten da einen alten Traum erfüllen wollte, der schon vor 10 Jahren mit diesem Volksentscheid pro Reli eigentlich nachher also nicht geklappt hat. Okay, auf jeden Fall, also das ist ein alter Westberliner Traum gewesen und ich glaube nicht, dass es jetzt die oberste Priorität hatte für Frau Günther Wünsch. Und es war eigentlich auch nicht machbar, weil es war ja von der SPD reinverhandelt worden, dass Ethik verpflichtend bleiben soll und nicht abgewählt werden kann. Ja, und das war eigentlich von vornherein Schwachsinn. Also es war von Anfang an nicht machbar und es war dann eben auch nicht machbar. Also gut, aber das hat eben einfach die CDU da, der Frau Günther Wünsch, reingedrückt und dann hat man geguckt, okay, wie läuft's? Und natürlich lief's nicht, ja.
Wobei ich die Kommunikation in dem Zusammenhang wirklich interessant fand. Mhm. Also auch diese wochenlange Auseinandersetzung zwischen der Bildungsverwaltung und der Staatskanzlei ja auch.
Das war zum Piepen. Ja.
Die einen gesagt haben, können wir nicht, die anderen haben gesagt, doch, machen wir. Das ging ja wochenlang um.
Ja, das war schon eigentlich schon ein bisschen peinlich. Also man hätte sich da schon eigentlich erwarten müssen, dass die da eine gemeinsame Sprachregelung finden. Aber da kam irgendwie der Regierende nicht mehr hinter seinem Koalitionsvertrag zurück und Frau Günther Wünsch konnte nicht gegen Realitäten ankommen. Und irgendwann musste das dann mal, ja, zum Knallkommen und sowas dann auch, ja.
Die Senatorin kommt selbst aus dem Schuldienst. Wo würden Sie sagen, hat man das wahrgenommen in Ihrer Politik? Also das ist eine völlig, völlig bewertungsneutral gestellte Frage jetzt an der Stelle. Ja.
Also ich habe nur von Schulleitungen generell gehört oder auch von Versammlungen, wo sie mit Lehrkräften war, dass eigentlich eine gewisse Erleichterung, dass da einfach jemand ist, der weiß, wie es, da jemand sitzt, der einfach weiß, wie es ist. Also ich habe eigentlich sozusagen, das war eigentlich immer so von Respekt durchzogen, habe ich so wahrgenommen, so eine Erleichterung wirklich von Schulleitern und auch Lehrkräften, dass da jemand einfach weiß, wie es ist. Ja, und dadurch, dass er ist, Frau Günther Wünsch eben ja jahrelang in Neukölln in der Schulleitung einer Brennpunktschule war, dass sie einfach bestimmte Dinge wusste, ohne dass man da lange drüber reden musste. Sie wusste es einfach und wusste, wie die Schüler ticken. Und das hat ihr, glaube ich, ein ziemliches Prä eingebracht. Ja, und ich glaube, das hat sich auch gehalten bis zum Schluss, dass man schon dachte, ja, die weiß, welche Aufgabe wir hier haben und wie es geht.
Liebe Eltern von Berliner Schulkindern und solchen, die es noch werden wollen, gebt mir 25 Sekunden. Wenn ihr Antworten auf Elternfragen aus Elternvertreterperspektive und Veranstaltungen unter anderem zur Medienkompetenz von Eltern sucht, dann abonniert meinen Newsletter Die Schulkonferenz. Dort findet ihr wöchentlich auch kompakte Inputs darüber, wie das Berliner Schulsystem eigentlich funktioniert und was aktuell in der Berliner Bildungspolitik diskutiert wird. Wenn euch das interessiert, schaut gerne vorbei und meldet euch an unter marcofechner.de/Schulkonferenz. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Bildung ist Ländersache, wie wir ja alle wissen. Jedes Bundesland macht so ein Stück weit seine eigene Bildungspolitik, aber trotzdem sind ja alle Bundesländer, ich sage es mal, von der politischen Großwetterlage immer so ein bisschen abhängig. Mhm. Wo würden Sie dann sagen, hat sich das Land Berlin vielleicht in den letzten 3 Jahren von der in Anführungszeichen Großwetterlage so ein Stück weit absetzen können, in positive Richtung? Also wir wissen ja zum Beispiel, Kinderarmut ist ein Belastungsfaktor für Bildung. Psychische Gesundheit ist ein Belastungsfaktor für Bildungschancen. Gab es da vielleicht in den Bereichen oder in anderen Bereichen die Möglichkeit, wo das Land Berlin sich ein Stück weit positiv absetzen konnte?
Also ist jetzt auf Anni, weiß ich da nichts. Ich weiß auch nicht genau, was Ihnen jetzt vorschwebt.
Also, wie gesagt, wir haben ja diese beiden Ebenen. Das Land Berlin macht eine Bildungspolitik und insgesamt haben wir aber tatsächlich Rahmenbedingungen, die überall im Bundesgebiet vorhanden sind und die trotzdem mit reinwirken. Und dann ist immer die Frage, was ist die Gestaltungsmacht, die ein einziges Bundesland hat? So, und da würde mich jetzt interessieren, sozusagen aus Ihrer Perspektive, wie hat das Land Berlin diese Gestaltungsmacht in den letzten 3 Jahren genutzt? Wo haben wir Sachen vielleicht besser gemacht als andere Bundesländer?
Also ich wüsste nicht, wo Berlin etwas besser macht als andere Bundesländer. Aber ich habe jetzt auch nicht die Politik in einem der anderen Bundesländer sozusagen so besonders vor Augen. Ich habe eigentlich immer nur, was ich vor Augen habe, ist immer Hamburg und Hamburg macht's besser. Und ich habe mich eben, wie gesagt, jedes Bundesland hat seine Höhen und Tiefen so. Da gibt es auch, finde ich jetzt gerade, niemanden, der sozusagen sich da irgendwie wahnsinnig hervortut. Zumindest blamiert sich Berlin nicht es gibt einen guten Amtsleiter, den Dr. Kühne, der ist dann auf der Kultusministerebene als Amtsleiter viel unterwegs. Da kann Berlin sich gut sehen lassen. Vorreiter ist jetzt Berlin ja ein bisschen auch bei der Digitalisierung, auch was dieses geplante digitale Losverfahren anbelangt, Übergang Klasse 7 mit der Lehrer- und Schülerdatei, die ja nun endlich funktioniert. Ja, da ist Berlin im Bundesvergleich, kann sich da ganz gut sehen lassen. Nach wie vor ist es halt so, dass Berlin sich auch immer mal wieder blamiert, aber das kriegen die anderen Bundesländer, glaube ich, gar nicht so mit. Also das letzte Peinliche war ja, dass das Landesinstitut für die Schulbildung, das BLIK, für die Qualifizierung und Qualität im Bildungswesen, wo eigentlich das die Referendare und alle ausbilden soll, also das BLIK, da gab es ja einen hervorragenden Bewerber für, nämlich den Leiter des Hamburger Blick sozusagen. Und der ist ja leider verhindert worden hier im Bewerbungsverfahren. Und am Ende war es halt so, dass die dann von der Senatsverwaltung auserkorene Leiterin nach einem Jahr jetzt abberufen werden musste. Und das ist natürlich ein totaler Verlust an Zeit. Es ist peinlich, es ist schrecklich. Berlin hätte sich das nicht leisten können. Und ja, aber das antwortet nicht auf Ihre Frage, was im Vergleich zum anderen Bundesländern. Ja. Also ich meine, ich finde nach wie vor, Berlin muss, am besten wäre es, Berlin würde einfach an die Hamburger Bildungsbehörde angeschlossen, dann hätten wir ein paar Probleme weniger.
Das wäre auf jeden Fall mein revolutionäres Modell in der Bundesrepublik.
Ja.
Zwei Bundesländer, die zudem nicht nebeneinander liegen, machen eine gemeinsame
Bildungsbehörde. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, dass eben vor sechs Jahren die damalige Senatorin ja extra den Olaf Köller geholt hat von der Uni Kiel, also vom Institut aus Kiel. Nicht Uni, aber also angesehenen Professor aus Kiel, der zuvor auch Hamburg viel beraten hat, ja. Und er hat ja der Berlin vor 6 Jahren mit der sehr guten Kommission gesagt, was Berlin anders machen kann und muss. Und es ist eben, und es gab sogar einen Qualitätsbeirat, der sollte darauf achten, dass das kommt, mit super tollen Leuten, ja. Aber dieser Beirat ist eben zunächst von Frau Busse schon, also von Frau Scheres Nachfolgerin, mehr oder weniger links liegen gelassen worden. Und die damals vor 6 Jahren angeschobenen und angestoßenen, empfohlenen Dinge, die eigentlich auch auf Hamburg abhoben, ja, sind ja zum großen Teil nicht umgesetzt worden oder nur schleppend umgesetzt worden, im Kita-Bereich schleppend. Und auch dieses Leseband, Mathematikband, die regelmäßigen jährlichen Vergleichsarbeiten, ja, das hätte eigentlich damals alles schon vor 5 Jahren angeleiert werden können. Und es wurde jetzt bis jetzt gewartet, das ist alles viel zu spät.
Jetzt haben Sie ein paar Sachen schon angeteased. Wenn ich mir jetzt, wenn wir uns mal so einen Blick vielleicht auf die nächste Legislatur wagen wollen würden, was sind denn aus Ihrer Sicht so die großen Themen, die eigentlich bleiben werden? Die uns weiterhin begleiten werden?
Ja, die großen Themen, das ist vor allem, das ganz große Thema ist Frühförderung. Also, wie gesagt, ich habe schon gesagt, das Beste wäre einfach ein Vorstoß auf Bundesebene, dass so Bundesratsinitiative, dass man versuchen soll, eine Kita-Pflicht hinzukriegen, weil so kommen wir überhaupt nicht weiter, solange die Kinder mit nichts in der Hand in die Schule kommen. Man kann diese schrecklichen Diskrepanzen und Defizite ja nie wieder aufholen, mit denen die Kinder in die Schule kommen. Also das heißt, es muss eben die oberste Priorität muss sein, dass die Kinder früher in die Kita kommen. Da sind jetzt die Vorarbeiten gemacht, aber es muss eben weitergehen und ja, und man muss halt darauf achten, dass die Kinder nur von Leuten alphabetisiert werden, die wissen, wie es geht. Aber auch das heißt, das Landesinstitut für Lehrerbildung muss unheimlich darauf achten, dass die Kompetenzen für Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache oder was auch immer, diese Kompetenzen müssen in der Grundschule viel, viel besser werden. Und das Blick muss da eine Qualitätsoffensive machen.
Brauchen wir eine andere Verteilung der Lehrkräfte in Berlin? Also ich kenne Schulen, die top ausgestattet sind mit Lehrkräften. Die gibt es ja auch, auch wenn die jetzt in der Berichterstattung nicht immer so präsent vorkommen, weil sie vielleicht auch keinen Drang haben zu sagen, wir sind super ausgestattet.
Ja.
Und dann gibt es aber natürlich auch die Schulen, die wirklich Schwierigkeiten haben, überhaupt ausgebildete Lehrkräfte zu kriegen oder grundständig ausgebildete Lehrkräfte. Brauchen wir da einen anderen Verteilungsmechanismus vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja jetzt im Grunde genommen noch zum Ende der Legislatur, ist es ja Frau Günther Wünsch noch mal gehörig um die Ohren geflogen, dass sie beim Antritt vor 3,5 Jahren diese Steuerung verhindert hat. Also sie wollte ja, dass das Personal steuern und und gut ausgestattete Schulen in Charlottenburg, Tempelhof und so weiter Leute am liebsten wegnehmen und nach Marzahn-Hellersdorf schicken und nach Lichtenberg. Das hat sie nicht gemacht, weil die Schulleitungsverbände gesagt haben, dann ist die Gefahr, dass die Leute dann Berlin verlassen, bevor sie nach Marzahn-Hellersdorf gehen, dass sie dann gar nicht in Berlin bleiben. das war die Befürchtung. So daraufhin wurde die Steuerung, wurde auf Steuerung verzichtet. Aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Wenn man Leute verbeamtet, müssen die natürlich auch dahin geschickt werden, wo Leute gebraucht werden. Und es kann nicht sein, dass es jetzt in Marzahn-Hellersdorf Schulen gibt, die nur Grundschulen gibt, die nur 5 ausgebildete Lehrkräfte und 40 Unausgebildete haben. Es gibt diese Schule und diese Schulen. Und da muss man schon ein bisschen mehr, muss sich was entweder steuern, also muss gesteuert werden, plus es muss intelligente Maßnahmen geben, wie zum Beispiel das Referendar, große Referendargruppen. Das macht jetzt Frau Günther Wünsch auch. Sie wählt im Spandauer Vorbild, das Spandauer Vorbild, Schule am Starken, der Kleeblatt, wo einfach eine ganze riesen Referendarkohorte angesiedelt, ausgebildet wurde, um diesen Klebeeffekt zu erzielen, damit die das auch dort in den Ländern bleiben. Das hätte man eben auch nicht erst jetzt, sondern schon vor 2 oder 3 Jahren in Marzahn-Hellersdorf machen müssen.
Okay. Wenn Sie diese Amtszeit jetzt irgendwie in ein paar Sätzen zusammenfassen müssten, was bleibt von dieser Legislatur im Bildungsbereich?
Puh, ja, was bleibt, ist vor allem natürlich das Probejahr, ja, aber das wirklich was ganz Neues war. Das ist das, was als eigentlich schon als so eine Art Misserfolg bleibt. Insofern als keine Menschen vermittelbar ist, dass es einen Probeunterricht gibt, der nur von 1,5% bewältigt. Also so geht es nicht. Ja, also aber das bleibt natürlich, wobei ich nach wie vor finde, es ist besser, einen vernünftigen Probeunterricht zu machen, als das ein Jahr lang die irgendwie 1000 Schüler sich durchwursteln sollen und am Ende doch das Probejahr nicht schaffen.
Wieder an die Sekundarschule zurückgehen.
Bitte?
An die Sekundarschule.
Ja, genau. Aber ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es sonst so. Ich meine, viel wurde ja, was soll in 3,5 Jahren noch Großes schon bewältigt werden? Also jetzt die Vergleichsarbeiten kommen, das wird wahrscheinlich bleiben. Ich glaube nicht, dass die nächste Legislatur das wieder zurückdreht, weil es ja im Grunde auch eine Empfehlung aus Hamburg war und Hamburg funktioniert. Die jährlichen Vergleichsarbeiten, das denke ich mir, wird schon bleiben. Und dass die freien Schulen nun endlich mehr, also inklusiver arbeiten können durch eine andere Finanzierung. Das ist ja auch ein alter Plan gewesen, der nicht von Rot-Rot-Grün geschafft wurde. Und das wird auch bleiben. Und da wird auch, und das hat Frau Günther Wünsch letztlich ja dann auch durchgesetzt. Das wird also sozusagen als Positives bleiben. Und es so von der Verwaltungsstruktur ist ja, dass die LOSD, Datenbank eigentlich funktioniert. Und da hat der Staatssekretär, glaube ich, gute Weichen gestellt und das gut hingekriegt. Und das Schulbau sozusagen, genau, vor allem wird bleiben, das hat ja auch Frau Günther Wünsch zusammen mit Kühne eben auch durchgesetzt, dass im Rahmen der Verwaltungsreform auch Kompetenzen von der Senatsverwaltung von den Bezirken an die Senatsverwaltung für Bildung übergeben wurden, damit dort auch sozusagen jetzt bei der Verteilung der Siebtklässler künftig weniger Porzellan zerschlagen wird, also dass es schneller gehen soll. Und das sind auch Dinge, die bleiben, sozusagen, dass da jetzt nicht mehr das Wohl und Wehe an den Kompetenzen von 12 Schulämtern hängt, sondern dass da die Senatsverwaltung mit Hilfe der Digitalisierung jetzt wirklich vorangekommen ist, das wird sicherlich auch bleiben.
Also das war, was ich auch selber aus Eltern- und Elternvertretersicht wirklich erfrischend fand, sozusagen. Das war ein krasser Kontrast einfach von einem Jahr zum nächsten. Ich erinnere mich noch gut, das war 2023, diese wirklich chaotische Schulplatzvergabe, wo dann Schülerinnen und Schüler Bescheide bekommen haben, in denen drinne stand, die Schule wird ihnen noch mitgeteilt. Ja. Es gibt noch keine Schule und das irgendwie so kurz vor den Sommerferien. Und das war ja dann sozusagen im nächsten Jahr nicht mehr, sondern dann waren zwar nicht alle zufrieden, weil einfach nicht genug Schulplätze da sind, aber zumindest dieses Chaos wurde aufgelöst.
Ja. Ich glaube, das ist auch denen sehr wichtig. Also es gab zweimal Chaos, ich glaube einmal 2019, da wusste man auch bis kurz vor Toreschluss nicht, wo die letzten 75 Schulplätze herzukriegen sein sollten. In Köpenick, Treptow-Köpenick, Horror, ja. Und dann 3 Jahre später nochmal dasselbe Desaster, aber noch schlimmer, indem tatsächlich die Kinder Bescheide ohne Bescheide bekommen hatten. Also Bescheide ohne Schulnamen, wie sie eben schon richtig sagten. Und das war wirklich das Übelste. Und da muss man wirklich sagen, Dr. Kühne als langjähriger Schulstadtrat, der einfach wusste, wie es geht, er gesagt, okay, so geht es nicht mehr und hat dann eben die Moderation übernommen zwischen diesen 12 Bezirken. Und ich meine, das ist einfach, da kann man sagen, ja, eigentlich müsste man versuchen, Dr. Kühne einfach auf den Posten zu lassen. Weil ich glaube nicht, dass es jemand besser machen kann als Kühne.
Ich überlege jetzt gerade, also das ist vielleicht noch eine interessante Überleitung, die ich sonst hätte bauen müssen. Wenn Sie jetzt sagen, ihn auf dem Posten belassen, würde ich auch eigentlich mit meinen, wenn sich die Koalitionsarithmetik in der nächsten oder Koalitionszusammensetzung ändert. Lassen Sie uns mal ganz kurz auf die Opposition gucken. Wie hat sich denn die Opposition eigentlich die letzten 3 Jahre geschlagen?
Ja, also ich meine, da waren...
Also ich sage jetzt pauschal Opposition, aber ich meine jetzt die Oppositionsparteien jeweils.
Ja. Ich meine, die Frau Lasic war schon sozusagen zu Zeiten, als die SPD noch, also Frau Lasic für die SPD-Expertin in der Koalition im Abgeordnetenhaus, war immer schon ein starker Gegenpart zur Senatsverwaltung, auch als sie noch unter SPD-Leitung war, ja. Die ist einfach eine sehr starke Bildungsexpertin, extrem gut informiert. Und die konnte sich die Bälle zuwerfen mit Marcel Hopp, auch von der SPD. Das war ja ihr Co-Sprecher sozusagen, also Co-Bildungspolitischer Sprecher. Das heißt, die SPD-Fraktion war da extrem gut aufgestellt mit diesem Duo Hopp und aus Neukölln und Lasic aus Mitte.
Aber ich hatte nach der Opposition gefragt. Oder ist die SPD die Opposition in der Koalition?
Ja, stimmt.
Wobei zwischendurch hätte man es ja fast glauben können, ne? dass die SPD eigentlich die Opposition in der Koalition ist.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Das haben Freudsche Fehlleistung. Aber wie auch immer, da habe ich das jetzt vorweggenommen. Also die haben es auf jeden Fall. Ist das zwar schon ein starkes Duo. Gut, in der Linkspartei, Frau Brüchzi für die Linke ist extrem gut informiert, also und arbeitet sich wahnsinnig in die Sachen ein und ist auch oftmals gar nicht ideologisch unterwegs, auch wenn sie natürlich ihre Agenda hat, ja, aber sie ist einfach auch an den Fakten dran, ja. Und bei den Grünen, da ist es manchmal ein bisschen schwierig durchzusteigen, weil ja da 3 Bildungsleute sind, die sich ihre Kompetenzen aufteilen. Da versteht man oft nicht als Außenstehender, also auch mir fällt es immer noch schwer, wer ist jetzt für welchen Bereich zuständig, ja. Aber dieses Trio mit Frau Schädlich, Frau Burkhardt-Eulitz und Herrn Krüger, die haben auch sehr sachorientiert gearbeitet, haben sich sehr reingekniet in das Thema Gemeinschaftsschule, in berufliche Bildung, auch in Jugendfragen. Also es sind schon das war schon sehr gute Anhörungen, gute Anträge. Also ich fand es gut, im Bildungsausschuss zu sein und zu sehen, wie die alle sozusagen ihre Arbeit machen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, berufliche Bildung. Das ist ein Thema, ich glaube, das bleibt so in meiner Wahrnehmung von dieser Legislatur oder von dieser halben Legislatur, dass die berufliche Bildung echt nochmal eine Aufwertung bekommen hat, ne, in der Wahrnehmung. Also wir haben in dieser Legislatur, ich fühle, wesentlich mehr über berufliche Bildung gesprochen als vorher. Oder täuscht mich
das? Stimmt, doch, das war, ja, die haben das nochmal aufgewertet, sozusagen mehr berufliche Bildung auch in der Sekundarstufe 1, auch in Gymnasien verankert, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber es ist ja auch, es brennt ja auch lichterloh, wenn die Kinder nach der 10. Klasse nicht wissen, was sie wollen, dann heißt es ja, dass sie nicht wissen, was sie können, und dann heißt es ja, dass bei der beruflichen Orientierung, Berufsorientierung zu wenig läuft. Und das wird ja nun gestärkt und wurde gestärkt, das ist auch sicherlich gut so. Und beim 11. Pflichtschuljahr, klar, da haben wir auch über die Berufsschulen gesprochen. Da muss sicherlich auch noch manches besser werden, aber zumindest die Weichen sind ja schon mal in die richtige Richtung gestellt worden. Und ich meine, muss es schon sich klar machen, 3,5 Jahre waren ja extrem kurz für das Kita-Chancenjahr, für das 11. Pflichtschuljahr, den neuen Zugang zu den Gymnasien. Und das alles sozusagen parallel zur großen Geflüchtetenwelle nochmal aus der Ukraine. Das ist ja damals, 2022 ging es los und 2023 kamen die. Also ich meine, es war schon. Und dann das Blick, dass dieses Lehrerbildungsinstitut, was den Betrieb aufnahm, es ist eigentlich eine Überforderung gewesen für 3,5 Jahre, ja. Und dafür, dass so wenig Zeit war, kann man sagen, okay, das ist schon. Und dann hat Frau Günther-Wünsch ja auch noch eine Menge für die Pflegeeltern gemacht. Ein viel größeres Augenmerk auf Pflegefamilien, als es vorher war. Das muss man ja auch anerkennen. Auch, dass die Einigung jetzt mit der GEW zu den kleineren, also Entlastung der Lehrkräfte und kleinere Grundschulgruppen im Brennpunkt. Das ist ja auch ein gordischer Knoten gewesen, den die SPD nicht hatte zerschlagen können. Da hat ja die GEW 23 Schultage lang gestreikt, ja, und
über mehrere Jahre verteilt.
Ja, genau, aber ja, auch mehrere Jahre verteilt, aber diesen gordischen Knoten hatte die SPD nicht zerschlagen können. Und das ist jetzt ja zum Ende der Legislatur noch gelungen mit dem Abkommen mit der GEW. Na, das muss man ja auch anerkennen, auch wenn es sehr spät kam. So, also ich denke auch, für 3,5 Jahren, wie gesagt, konnte man meines Erachtens nicht viel mehr reißen.
Okay. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen über den Koalitionspartner gesprochen, über die Opposition gesprochen. Sie haben in der letzten Episode, die wir aufgezeichnet haben, ich glaube, die war es, die Formulierung benutzt, die CDU-Fraktion ist im Moment eine One-Woman-Show. Hat sich daran was geändert?
Die CDU ist eine One-Woman-Show.
Die
CDU-Fraktion, ja. Nein, also die One-Woman nicht nur, weil es sind ja Frau Günther-Wünsch und Thorsten Kühne als Staatssekretär, es sind zwei starke CDU-Leute, aber eben sonst nichts. Also die Staatssekretärin Henke ist nicht wirklich hilfreich gewesen. Und die CDU-Fraktion hat auch nicht geglänzt. Ja. Sehr farblos, auf ganzer Linie, ja. Und das ist natürlich schon nochmal ein Hemmschuh. Also Frau Günther-Wünsch hatte niemanden in der Fraktion, der ihr da irgendwie behilflich sein konnte. In den Schulen. Sie musste im Prinzip alles mit Dr. Kühne alleine hinkriegen.
Das ist deutlich.
Was den Schulbereich anbelangt.
Ja, ja.
Ne? Also Staatssekretär Lieke hat sicherlich sozusagen in Richtung Kita-Chancenjahr, Bildungsprogramm, Kita-Gipfel, da ist ja einiges passiert. Ja. Aber was Staatssekretärin Henke anbelangt, etc., ist das jetzt natürlich,
Gibt es eine erkennbare Konkurrenz zu aktuellen Bildungssenatoren? Also wir müssen jetzt keine Namen diskutieren, aber wie nehmen Sie es wahr?
Also es gibt, ich würde mal sagen, keine der Parteien hat jetzt jemanden da irgendwie aufgebaut, wo man sagen würde, oh ja, das ist sozusagen, also da ist nach wie vor sehe ich, wenn man sagt, okay, wer ist dann der Administrabel, da muss ja auch Erfahrung da zusammen, Erfahrung muss da sein, ein gewisses Alter und persönliches Standing, so. Und die bei den Grünen sind, die alle jetzt noch sehr, sehr jung. Frau Burkhardt-Eulitz will sowieso raus aus dem Abgeordneten, die will nicht mehr in der Politik bleiben, die möchte andere Dinge tun. Wie auch immer. Also insofern ist er sicherlich, was den Erfahrungsschatz anbelangt und das Standing anbelangt, wäre jetzt wahrscheinlich nur die meisten Schulleiter würden auf so eine Frage wahrscheinlich sagen, ja, entweder Günter Lynch oder Maja Lasic.
Okay, vielleicht eine Frage zum Abschluss. Nochmal, um sozusagen vielleicht auf den Anfang zurückzukommen. Normalerweise sind Sie ja diejenige, die Fragen stellt. wie ist es für Sie, interviewt zu werden?
Ich quatsche einfach gerne. Okay. Also mir ist es lieber, wenn ich Fragen stellen kann. Hm. Aber da Sie so ein gut vorbereiteter und so ein ja auch eloquenter und umtriebiger Fragesteller sind. Und ja, denke ich, okay, ja. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Ausnahme, die ich für Sie mache. Ich mag es eigentlich nicht so gerne.
Wow, herzlichen Dank. Und das schon zum dritten Mal heute.
Ja.
Okay, wir gucken einfach mal. Heute ist ich gucke mal kurz auf den Kalender, 16. Juni. Wir haben noch knapp 3 Monate bis zur Abgeordnetenhauswahl. Und danach werden wir mal gucken, wohin das Berliner Bildungsschiff segelt.
Ja.
Und wir bleiben dran, oder?
Ja, sehr gerne. Also es macht ja wahnsinnig viel Spaß. Es wird ja nie langweilig. Es ist ja immer auch Gutes dabei.
Okay, gut. Dabei lassen wir es bewenden. Frau Fiedt-Endus, ich danke Ihnen recht herzlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gerne mögen, gerne wieder bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.